Ja, Frau Tänzer, von der Leha GmbH, wozu auch einige Marken gehören, unter anderem Schlagfix. Ja, Sie sind ja Teil des Business Hero Awards als Winner dieses Jahr 2022, haben aber auch gleich doppelt abgeräumt, auch als Unternehmerin des Jahres, mit Ihren ganzen Themen, auch mit der Mission, die Sie verfolgen, mit Ihren Produkten. Entführen Sie uns gerne mal in Ihre Welt. Was bieten Sie für Produkte an und was zeichnet diese aus?
Ja, zum einen haben wir unsere Schlagfix-Produkte. Die vertreiben wir seit 2003 tatsächlich schon deutschlandweit und auch momentan jetzt auch weltweit in verschiedene Länder. Das sind rein vegane Sahneersatz- oder Sahnealternativen in verschiedenen Anwendungen als Sprühsahne oder als Tetrapack. Gesüßt, ungesüßt, dann ein Kaffeeweißer, der sich daraus entwickelt hat, aber auch eine eifreie Mayonnaise bis hin zu Mascarpone, also natürlich auch vegane Mascarpone, vielfältig in der Anwendung. Das ist so das ganze Portfolio, womit man sozusagen als Alternative zu Milch- und Sahneprodukten einfach mal experimentieren kann und die Produkte für sich gewinnen kann. Es gibt natürlich auch noch andere Produkte in der Entwicklung. Wir haben verschiedene Projekte momentan laufen. Einmal natürlich als Leha. Wir forschen momentan an einem Pilz. Und zwar ist das der Rosenseitling, ein ganz interessanter Pilz, und haben dafür auch eine Förderung bekommen, um aus diesem Pilz erstmal die ganz optimalen Anbaubedingungen zu erforschen, aber später dann auch ein Produkt zu entwickeln. Der Rosenseitling ist tatsächlich so ein Pilz, wenn man den röstet, hat er so einen veganen, also er hat einen Bacon-Geschmack und man kann den so als Schinken für Veganer natürlich essen. Und ist auch sehr lecker, sehr gesund und sehr nahrhaft, und deswegen finden wir das ganz spannend. Und er wächst tatsächlich ohne große Probleme im Keller unter wenig Lichtbedingungen und verschiedenen anderen Bedingungen. Also es ist ein sehr spannendes Projekt. Und ich freue mich auch, wenn wir dann ein Anschlussprojekt bekommen, um daraus ein Produkt zu entwickeln. Ja, dann haben wir noch ein Projekt. Ich bin so der Projektmaker in Richtung Trüffelanbau. Also Deutschland ist ja nicht unbedingt bekannt als Trüffelland. Was wir aber jetzt gelernt haben, dass gerade in Mitteldeutschland oder gerade in unserer Region auch durch den kalkhaltigen Boden überall Trüffel wächst. Und das ist eine Sache, die jetzt immer populärer wird. Der Trüffel ist ja ein Pilz, der sehr reichhaltig ist, aber auch sehr intensiv im Preis ist. Also italienischer Trüffel, französischer Trüffel, kroatisch. In Kroatien wird Trüffel angebaut. Und jetzt neuerdings auch in Deutschland mit einer Partnerin haben auch wir auch da ein Forschungsprojekt, wo wir sozusagen auch die Anbaubedingungen für Trüffel erforschen und ausprobieren.
Sehr, sehr spannend. Also so grundsätzlich kann man sie sehr stark verbuchen unter dem Thema wirklich hochwertige vegane Produkte, vor allem Sahneprodukte und entsprechend auch und Milch bzw. Ersatzprodukte. Ich erinnere mich nur an die Schokosahne, die absolute Gelüste ausrufen, sowohl bei mir als auch bei meinen Kindern. Ich bin ein absoluter Schokofanatiker, von daher habe ich mich sehr gefreut, als Sie das im Interview in die Kamera gehalten haben und uns klar war, dass wir das auch zur Verkostung selbst erleben dürfen. Ja, ganz, ganz frisch und ganz, ganz tolles Produkt. Also auch vom Geschmack her einfach super, das muss man probiert haben. Wie haben Sie das geschafft, das so aufzubauen, tatsächlich auch die Präsenz in den Märkten und in Ländern tatsächlich auch zu erreichen?
Also das ist eine ziemlich lange und sehr individuelle Geschichte, muss ich sagen, weil auch sehr ungewöhnlich. Wir haben keinen Konzern im Hintergrund oder auch keine Produktionsfirma, woraus sich das hätte entwickeln können, sondern es entstand wirklich aus einer Idee, 2002 ein Produkt zu entwickeln aufgrund von Laktoseintoleranz in der Familie. Gab es ein Produkt in Bulgarien, und aus diesem Produkt, was ein Mix aus Pflanzenfett und Milchfett war, also eine aufschlagfähige Sahne, aber auch aus Pflanzenfett und Milchfett. Aus diesem Produkt haben wir die Idee entwickelt, für Deutschland oder für den deutschen Markt einfach ein Produkt anzubieten, was zudem noch laktosefrei ist. Und daraufhin wurde das Produkt von einem Labor sozusagen weiterentwickelt und eine laktosefreie, aufschlagfähige Schlagcreme entwickelt. Und ja, und dann dachten wir, wir brauchen einen Namen. Und früher zu DDR-Zeiten gab es ein Produkt, das hieß Schlagfit. Das war ein Pulver, was man mit Milch anrühren konnte und dann mit so einem Handrührer, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, also da musste man ganz dolle rühren und rasseln, dass das Produkt sozusagen sich aufschlagen ließ. Und das hieß Schlagfit und da war die Idee, wir machen jetzt das Fix, also Schlagfix ist sozusagen geboren. Und das war 2003, wir haben das erste Produkt produziert. Wir hatten noch keinen Kunden, wir hatten noch keine Listung, gar nichts, sondern dachten, das geht alles ganz einfach. Wir haben ein tolles Produkt, es schmeckt gut, es ist in den Eigenschaften sehr gut. Wir gehen auf den Markt und alles wird gut. Dem war natürlich nicht so. Wir gingen auf den Markt, beziehungsweise wir kamen gar nicht auf den Markt, weil niemand sich dafür interessiert hat, beziehungsweise wir niemanden gefunden haben, überhaupt darüber zu sprechen, weil die ganzen Handelsketten, man bekommt da nicht einfach einen Termin und kann sagen, hier, ich habe ein Produkt, findet ihr das gut, dann listet das mal in Deutschland, sondern es ging wirklich über viele Hintertüren und viele Ansprechpartner, um dann wirklich zu Entscheidern zu kommen und die dann gesagt haben, okay, wir machen da so eine Probelistung und ihr könnt das mal versuchen. Und so fing das eigentlich an mit Edeka Hessenring und Edeka Minden, um überhaupt in Deutschland auf den Markt zu kommen. Es ging da wirklich so, dass wir die ersten Jahre in die zum Beispiel Edeka-Märkte gegangen sind. Meine Familie, also selbst meine Mutti, unsere Freunde, alle hatten halt einen kleinen Verkostungsstand mit und gingen in die Läden und haben halt Schlagfix dort vorgestellt. Also ich natürlich auch, um überhaupt das Feedback vom Kunden zu bekommen, um Hinweise zu bekommen, was an dem Produkt gut gefunden wurde oder was noch verändert werden konnte. Und so haben wir uns eigentlich Schritt für Schritt mit dem Kundenfeedback und mit dem, was wir dann auch wirklich erkannt haben, was das Produkt eigentlich alles kann. Das kam ja dann auch wirklich erst so Schritt für Schritt zutage, haben wir eben die Produkte weiterentwickelt, haben eine gesüßte Schlagcreme, dann auch den Kaffeeweißer, dann kam die Sprühsahne. Also es ging so wirklich Schritt für Schritt, in kleinen, aber immer in positiven Schritten. Und für mich war immer sehr, sehr wichtig, es muss handelbar sein. Also es nützt uns nichts, große Mengen irgendwo anzubieten und das gar nicht irgendwie schaffen zu können. Und es ist ganz wichtig, dass die Produkte müssen schmecken. Also dass der Kunde das für sich auch gut findet und auch wieder kauft. Ja, so ging das.
So, genau, die Basis quasi für Erfolg auf jeden Fall. Wir haben ja auch heute gesehen, Ihre Familie steht sehr, sehr stark hinter Ihnen. Und diese Geschichte, die Ihr Unternehmen ja auch jetzt durchlebt hat, das geht ja auch schon sehr lange. Wir hatten auch darüber gesprochen, Sie sind ja fast so ein First-Mover-Dasein. Also Sie kommen ja auch aus einer Zeit, wo das Thema Vegan-Sein noch gar nicht so modern war, wie es heute ist tatsächlich, wo sich immer mehr Leute auch damit auseinandersetzen. Wie ist diese Reise abgelaufen von, Sie sagten 2003?
2003 war das Produkt tatsächlich nicht vegan, sondern es hatte noch ein Milcheiweiß, was eben auch für die Aufschlagfähigkeit und für gewisse Charaktereigenschaften auch ganz wichtig war, aber es war halt laktosefrei. Mhm. Tatsächlich durch unsere jüdischen Kunden und einen Rabbiner, der immer wieder zu uns kam auf den Messen und gesagt hatte, jetzt mach das doch mal koscher, also koscher Pave, das heißt weder milchig noch fleischig, also es gibt koscher Dairy und koscher Pave. Und gerade für die jüdischen Konsumenten, die eben nach ihrem Fleischverzehr ungefähr 7 Stunden keine Milchprodukte zu sich nehmen können oder umgedreht auch, es ist dann eben sehr begehrt oder sehr interessant, ein Produkt zu haben, was sie dann eben konsumieren können oder den Milch im Kaffee, also dann in den Kaffeeweißer halt. Und da tatsächlich haben wir 2008 das erste vegane, da war der Kaffeeweißer schon vegan. Und das hat tatsächlich von den deutschen Supermärkten keinen Einkäufer interessiert. Im Gegenteil, die haben gesagt, das will kein Mensch. Das heißt, wir hatten da mit als Charakteristik vegan überhaupt keinen Erfolg. Trotzdem sind wir da hartnäckig geblieben. Und das ist mir schon mit anderen Produkten auch passiert. Wir waren eigentlich zu früh. Und als dann der große Trend, also sich zur Lebensweise entwickelt hat, und große Konzerne oder andere große Firmen dann sozusagen auf diesen Zug aufgesprungen sind beziehungsweise eine eigene vegane Produktlinie entwickelt haben, hatten die dann natürlich viel größere Chancen, sich im Markt zu etablieren als mit ihrem Stand als wir. Deswegen war das eigentlich auch sehr schwer, einmal dort sich weiter durchsetzen zu können oder zu bestehen und zum anderen auch mit neuen Produkten wieder auf den Markt kommen zu können, die eben so noch nicht gab, die es eben so noch nicht gab.
Sehr, sehr spannend. Was sind denn so auch die nächsten To-Dos, die nächsten Schritte für die Produkte, fürs Unternehmen?
Ja, also wir haben ja uns jetzt mal so in die Spirituosenlinie gewagt. Und zwar, wie gesagt, mein Grundsatz ist immer, es muss schmecken. Und gerade in dem Bereich, Sie konnten heute auch viele verkosten, unseren veganen Karamell-Creme-Likör, der so eine Art Baileys ist und den wir jetzt tatsächlich produziert haben, also wieder in Vorleistung gegangen sind. Risiko, klar. Wir haben dafür noch keine nationale Listung bei einem großen Supermarkt, in einer großen Supermarktkette. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir auch wirklich das Produkt an den Mann bringen oder in den Markt bringen. Aber ich glaube auch an dieses Produkt, weil es eben wirklich ein tolles Produkt ist. Es schmeckt sehr gut. Es ist super in der Anwendung. Also es ist auch schichtbar für Cocktails. Man kann damit viele Sachen machen. Es ist ein richtiges Sommergetränk mit Eiswürfel. Schmeckt es wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und das ist wieder eine ziemliche Herausforderung, auch da erfolgreich auf den Markt zu kommen. Dann wollen wir dann anknüpfen, wenn wir das Produkt gut vermarkten konnten, dass wir auch einen Eierlikör, den wir als Rezeptur noch haben, dann später vielleicht für die Weihnachtszeit und dann natürlich für nächstes Jahr Ostern anbieten können. Wir wollen auch im Bereich Milchersatz oder Milchalternativprodukte sind wir dabei, ein Creme Fraiche zu entwickeln und auch verschiedene andere Produkte, unsere Mascarpone weiterzuentwickeln, noch besser in der Anwendung zu machen und auch in dem Bereich Frischkäse uns da auch mit sozusagen mit neuen Produktentwicklungen anzubieten.
Sehr, sehr spannend. Grundsätzlich, wenn Sie jetzt 10 Millionen Euro zur Verfügung hätten, wo würden Sie das investieren? Wie würden Sie das investieren?
Ja, das ist eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil wenn man bedenkt, im Prinzip, wir leben so von dem, was wir erwirtschaften und stecken das natürlich in unsere neuen Produkte, aber ich versuche auch im Bereich Mitarbeiter, Bereich viele Sachen zu machen, dass auch meine Mitarbeiter sehr, sehr gerne arbeiten kommen. Gerade jetzt nicht nur, weil es momentan wenig Fachpersonal und wenig Personal überhaupt gibt, aber auch wir sind so wie so eine große Familie und ich versuche dann natürlich auch meinen Mitarbeitern dann was zurückgeben zu können. Das ist ein Punkt, wo ich natürlich mit mehr Gewinn oder mit mehr finanziellen Möglichkeiten mich dann auch mehr erkenntlich zeigen möchte, aber auch im Punkt Marketing. Wir sind da noch sehr, sehr wenig aufgestellt. Natürlich, Marketing kostet, aber in dem Bereich würde ich sicherlich gerne was investieren. Aber ja, es ist, man muss schauen. Also dann fällt mir sicherlich, wenn die Möglichkeit da ist, würde mir sicherlich ganz schnell was einfallen.
Heißt so, auf Ihrem Plan steht auch wirklich so, diese vegane Produktwelt immer größer zu machen, oder?
Also die vegane Produktwelt, aber wie ich vorhin schon erwähnte, der Bereich Pilzanbau oder überhaupt Nachhaltigkeit im Bereich landwirtschaftliche Erzeugnisse, den finde ich sehr spannend, also was anderes zu machen, als nur Weizen und Hafer und Gerste anzubauen oder andere Produkte, sondern auch gerade in dem Bereich zu investieren. Das Trüffelprojekt ist auch so ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Nicht nur, weil wir vielleicht dann mit Trüffel vielleicht ganz gut verdienen, sondern weil der Trüffel ja nur in Verbindung mit Bäumen wächst. Und wir haben momentan fast 5000 Bäume gepflanzt schon und es sollen noch bis 7500 Bäume ungefähr werden. Insgesamt ist das ein Projekt, was ich ganz toll finde. Also nicht nur der Trüffel, sondern auch der Baum wächst, der trägt was für die Umwelt bei. In dem Bereich würde ich gerne noch mehr machen und in der Produktentwicklung an sich mit nachhaltigen Lebensmitteln.
Sehr, sehr spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das total anregend finde und bewundernswert finde, wenn man ja so eine Offenheit gegenüber Projekten hat. Also es gibt immer viele Meinungsmacher, die von der Seite sagen, ach, fokussiere dich doch aber erstmal auf das eine. Aber ich bin genauso tatsächlich. Also wenn da Begeisterung da ist und Es gibt auch die anderen, die sagen, es ist so dieses Shiny Object-Syndrom, aber ich bin tatsächlich sehr, sehr stark auch so getrieben, dass, ja, dass wenn es eine Passion gibt und man merkt, da steckt Potenzial in der Erweiterung, dann ist das Feuer auch einfach da. Das merke ich auch ganz stark.
Also ja, ich sehe ja gerade in der heutigen Zeit, also wir haben momentan sehr, sehr stark zu kämpfen mit Verpackungsproblemen. Also es gibt kaum Verpackungsmaterial, die Rohstoffe sind knapp geworden oder viel zu teuer geworden, die ganze Energieprobleme. Wir wissen alle, was gerade los ist, aber uns als Lebensmittelvertrieb, wir kämpfen jetzt mit erhöhten Preisen, Produktionspreisen, die wir nicht mehr kompensieren können und natürlich die Probleme mit dem Handel kommen, dass die Preiserhöhungen nicht vom Handel umgesetzt werden wollen und auch nicht können, weil der Endverbraucher dann wieder die hohen Preise letztendlich dann im Laden sieht und die Produkte zum Teil nicht mehr kauft. Also das ist gerade eine Zeit, wo ich sage, man muss, um erfolgreich zu sein oder vielleicht auch zukünftig immer irgendwie am Ball bleiben zu können, man muss sich einfach breiter aufstellen und wenn man die Möglichkeit hat, so wie ich das habe, also ich habe noch ganz viele Ideen, die noch irgendwie raus müssen. Aber ich habe auch die Möglichkeit, die umzusetzen, einmal mit einer super Familie, die immer hinter mir steht, die uns und mich unterstützt und die auch mitarbeitet in den ganzen Firmengebilde, aber auch mein Team, die da uns mit auch mit Ideen bereichern und die immer hinter unseren Produkten stehen und alles dafür tun. Man muss sich einfach breiter aufstellen, um überleben zu können. Und für mich ist es jetzt gerade so gut zu wissen, also ich habe viele Standbeine und in verschiedenen Bereichen ist es gerade ganz schwierig und ich hoffe, dass diese schwierige Zeit auch bald wieder vorbei ist und es wieder besser wird. Und diese Zeit zu überbrücken, ist es gut, wenn man eben verschiedene Standbeine hat und nicht nur im Bereich Ernährung. Ich betreibe ja nebenbei noch ein freies Gymnasium als Träger seit 2009, wo ich auch zufällig zu diesen Schule kam. Und auch da hatte ich halt die Möglichkeit, dieses Gymnasium zu eröffnen und einfach auszubauen. Und das ist auch ein Punkt, Bildung, Ernährung hängt schon viel zusammen. Und das liegt mir auch sehr, sehr am Herzen, dass das auch im Bereich Bildung, gerade in Sachsen-Anhalt, wir haben zwar Industrie, aber in Ballungsgebieten, aber wir haben auch sehr viel Provinz, wo nicht so viel Arbeitsplätze auch entstehen, wo viel Handwerk ist, was sehr wenig Leute oder sehr wenig Jugendliche jetzt mehr eingehen. Aber das Bewusstsein, auch die Bildung mehr zu fördern, das ist auch ein großes Anliegen von mir. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich in der Lage bin, über mein Gymnasium, also mit meinem Lehrerteam und meinem Schulleitungsteam dort eben auch in dem Bereich was bewegen kann.
Gerade dieses freie Gymnasium, wie kamen Sie dazu? Wie haben Sie das aufgebaut? Was gibt es da für Hürden, die zu nehmen sind?
Naja, das ist auch wieder so ein Bereich, der ganz spontan entstand. Und zwar mein Vater, der auch, und meine Eltern, die beide auch Unternehmer waren und noch was für die Bildung tun wollten, kam das zufällig, dass der Bürgermeister der Stadt Müchen aus dem schönen Geiseltal, also ist eine sehr schöne Region, war Braunkohleabtagebau stillgelegt und es entstand da eine Seenlandschaft und die Stadt Müchen war interessiert, ihren Standort auch weiterhin populär zu machen und ein Gymnasium zu haben. Und das staatliche Gymnasium wurde dort geschlossen, 2007. Und es gab einen privaten Träger, der das eröffnen wollte, aber 2008 funktionierte das irgendwie noch nicht. Und 2009 sollte das eröffnet werden. Und dann ist er aber im Januar 2009 abgesprungen und hat gesagt, er wird das nicht mehr eröffnen. Und es gab ein Konzept und es gab sozusagen ein Genehmigungsverfahren für eine freie Schule dort, aber keinen Träger. Und so kamen wir dazu, dass mein Vater sagte, ja, meine Tochter, die ist Sportlehrer, also ich habe an der ehemaligen DFK Sportwissenschaften studiert. Und er sagte, ja, die kann das mal nebenbei noch eröffnen. Und so kamen wir wirklich dazu, dieses Genehmigungsverfahren überschrieben zu bekommen für eine Schule, die noch nicht mehr geöffnet hatte. Also das war auch eine sehr besondere Situation. Und so entstand die Schule 2009. Das Gebäude bekamen wir von der Stadt in Miete, beziehungsweise die haben das für viel Geld restauriert und renoviert, das Gebäude in den ganzen Jahren. Und so entstand sozusagen eine Klasse mit 17 Schülern, eine fünfte Klasse. Und ich hatte 7 Lehrer und war sozusagen für diese Zeit ein bisschen Schulleiter, ein bisschen Träger, ein bisschen, habe sogar mal kurz unterrichtet als Vertretung für unseren Sportenglischlehrer. Also habe mich dort auch eingebracht und auch da wieder im Prinzip Learning by Doing die Schule aufgebaut. Mittlerweile haben wir im nächsten Schuljahr tatsächlich um die 260 Schüler, haben dort ein Team von knapp 30 Lehrern. Wir haben eine eigene Schulküche, wo dort gekocht wird. Wir haben sozialpädagogische Mitarbeiter, Hausmeister, also alles, was für eine Schule dazugehört. Und wir wachsen in kleinen Schritten auch da, aber immer stetig positiv weiter.
Ja, Wahnsinn. Eine Frau, die anpackt und sich quasi fast alles zutraut. Ganz, ganz großen Respekt dafür.
Dankeschön.
Ich bedanke mich, dass Sie dabei sind und ja, bedanke mich sehr für Ihre Zeit. Ich bin mir sicher, dass auch hier von der Seite noch sehr, sehr viel Positives kommt.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und auch für die Chance, hier dabei sein zu können für den Award. Und ja, und es war sehr spannend und es ist auch immer wieder schön, in diesen Netzwerken sich einfach bewegen zu können und neue Ideen zu finden. Also auch da entstehen neue Ideen und neue Eindrücke. Und es ist ganz gut, wenn man auch mal so von Unternehmer zu Unternehmer sprechen kann, wo jeder weiß, wie schwer es doch wirklich ist, nicht nur was aufzubauen. Also es gibt ja sehr viele Start-ups, die auch nach einer gewissen Zeit einfach wieder nicht mehr weiterkommen, weil einfach die Realität sie einholt. Und das ist auch für mich immer ganz wichtig. Man muss zwar Träume haben, aber man muss irgendwo auch realistisch bleiben, dass man auch langfristig erfolgreich ist. Und das ist doch auch eigentlich die Verantwortung seinen Mitarbeitern, seiner Familie sowieso gegenüber. Und deswegen finde ich, ist es ganz wichtig, dass man realistisch bleibt, aber trotzdem seine Träume versucht, irgendwie wahr werden zu lassen.
Ganz, ganz lieben Dank. Wir freuen uns.